Sehr gut. Aber bitte, bitte nicht für Kinderstunde jetzt. Ja, meine Socken. So. Okay, jetzt das Thema ist leider ein bisschen ernsthafter, als es sich anfühlt. Ja, das Thema ist Verschwörungstheorien. Aber wer meine Predigten kennt, weiß, dass das zum Teil auch nur ein bisschen Clickbait ist. Also, ihr kennt ja diese Überschriften im Internet. Was sie dann sah, Punkt, Punkt, Punkt. Genau, und ich werde mich bemühen, alle meine Predigttitel so demnächst so zu formulieren, damit die Leute nicht klicken, sondern hier hinkommen. Nein. So, der Untertitel ist, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Das ist der Untertitel meiner Predigt. Ja. Und ich hatte ja angekündigt, wenn ihr hier hinkommt, erfahrt ihr, welche alle wahr sind und welche alle falsch sind. Natürlich nicht. Also das Phänomen gibt es schon, dass es so Theorien gibt, die unerklärliche Sachen erklären, die gibt es ja schon, das gibt es ja schon seit über 1000 Jahren. Die ältesten Theorien hängen alle mit den Juden und den Israeliten zusammen. Ne? Die älteste überlieferte Verschwörungstheorie ist die Ritualmordlegende, dass die Juden oder auch die Christen in ihren Riten Kinder opfern und das Blut von Kindern trinken und sowas alles im Abend. Das war sogar schon bei den ersten Christen, bei den Römern kursierte dieses Gerücht oder diese Theorie, dass die Christen beim Abendmahl das Blut von Kindern trinken und irgendwelche solchen Sachen. Ne? Dann im Mittelalter wurde das immer wieder aufgewärmt. Brunnenvergiftung ist der Klassiker auch. Ne? Die Juden vergiften die Brunnen. Das war die klassische Verschwörungstheorie vor 500 Jahren. Wurde vor ein paar Jahren bei der UN-Versammlung von Abbas, von dem palästinensischen Präsident, wieder aufgegriffen. Die deutschen Politiker haben alle schön Beifall geklatscht. Ist sogar offiziell protokolliert alles. Der hat nicht gesagt, die vergiften unsere Brunnen, er hat gesagt, die vergiften unser Trinkwasser. Das sind die ältesten Verschwörungstheorien, die man so kennt, haben fast alle mit dem Judentum zu tun. Ne? Die Juden beherrschen die Welt, die haben alle Finanzen. Ne? Da gibt es diese Protokolle der Weisen. Das hat man jahrelange geglaubt, dass die echt sind. Später hat sich herausgestellt, dass das doch alles eine Fälschung ist. Erstaunlich viel. Ich interessiere mich immer wieder mal für so verrückte Sachen und für Randthemen und für sowas. Das finde ich immer interessant, in jeder Hinsicht. Ne? Und von daher habe ich schon im Studium immer wieder ist man auf diese Dinger gestoßen und früher gab es, die Forscher sagen, vor 300, 400, 500 Jahren gab es viel mehr Verschwörungstheorien, als es jetzt gibt. Dann hat das rapide abgenommen und seitdem wir das Internet eigentlich haben, nimmt das wieder erstaunlich zu, dass die Leute Dinge glauben oder mit solchen Theorien halt sich Sachen erklären. Und die berühmtesten Theorien, ich weiß, in den 80er, 90er Jahren, da war die Hohle-Erde-Theorie die berühmteste. Dass die Erde in Wirklichkeit hohl ist und wenn man nur tief genug bohrt, gibt es da drunter so ein Raum, wo auch andere Völker leben oder wo die Nazis sich versteckt haben, sowas. Das war in den 80er Jahren. Das ist heute gar nicht mehr so populär. Heute ist eher populär, dass die Erde wieder eine Scheibe ist. Das ist so, wenn man sich im Internet rumguckt, das ist so eine der verrücktesten Theorien. Dann, was natürlich ein Klassiker ist, dass es irgendwelche Freimaurer-Illuminaten gibt, die eine neue Weltordnung schaffen wollen oder dass sich irgendwelche Leute oder Politiker heimlich verabreden und sozusagen alle Fäden in der Hand halten. Ne? Und natürlich halten mächtige Männer die Fäden in der Hand, ist ja klar. So, ne? Inwieweit die das absichtlich machen oder inwieweit sie sich verschworen haben, das ist dann wieder ein bisschen schwerer nachzuweisen. Die Mondlandung ist nur vorgetäuscht, gibt es auch. Die ist gar nicht echt, das sind alles nur gefälschte Filme oder so. Alles mögliche, Aliens, ne? Die berühmtesten und die allerverrücktesten, die allerabgefahrensten Verschwörungstheorien sind, dass hier auf der Erde irgendwelche außerirdischen, fremden Lebewesen leben, dass die sich als Menschen tarnen und sowas. Und das Krasse ist, es gibt richtig viele Christen, die das glauben. Das glaubt ihr nicht, ne? Doch, gibt richtig viele. Also gerade das mit den Aliens, ich kenne da ein paar, das ist echt verrückt. Das ist besonders verrückt, weil die Bibel dazu ja gar nichts sagt, ne? Und das wäre doch schon irgendwie, ne? Ja, es gibt noch andere berühmte Theorien. Es gibt so richtig verrückte Verschwörungstheorien, es gibt auch so nicht ganz so verrückte, ne? Ein paar von den nicht ganz so verrückten sind aber sehr wenig, haben sich sogar als wahr herausgestellt, ne? Zum Beispiel, früher galt die NSA und GHCQ galt als Verschwörungstheorie und Snowden hat dann, es wurde dann immer bekannter und als Snowden dann alles ausgepackt hat, wusste man, okay, die beschnüffeln tatsächlich jeden, ne? Genau. Und unabhängig davon jetzt, wie wahr, wie verrückt, wie falsch oder wie schräg diese Theorien alle sind, völlig unabhängig davon, welche Theorie, ich werde heute gar nicht auf bestimmte Theorien eingehen eigentlich, das ist gar nicht, aber es gibt allgemein, ich habe 3 Jahre so ein bisschen über das nachgedacht, in den letzten 3 Jahren ist das Phänomen richtig, richtig stark. Ich habe immer wieder mal so in die Foren reingeschaut, wo solche Leute sich untereinander austauschen. Ich finde das witzig. Und klar, es gibt offensichtliche Probleme, die jedermann bekannt sind, zum Beispiel die Geschichte mit der flachen Erde, ne? Da werden als Beweisfotos, werden dann Panoramafotos gezeigt und gesagt, das, guck, hier ist keine Krümmung. Vom halben Jahr oder so, vom Dreivierteljahr gab es so einen Amerikaner, der hat Geld gesammelt, um eine Rakete selber zu bauen, mit der er hochfliegen wollte und dann Fotos machen wollte, um zu beweisen, dass die Erde keine Krümmung hat, dass sie flach ist. Er hat das natürlich auf Kickstart oder auf irgendeinem Crowdfunding-Plattform hat er das sozusagen angekündigt. Er hat auch sehr viel Geld eingesammelt. Die Rakete ist halt nicht hochgeflogen. Ich vermute, er freut sich heute noch über das Geld, was er da hat, ne? Aber interessant, es gab genug Leute, die eingezahlt haben, ne? Dieser Typ war so, da wurde sogar, ich glaube, Spiegel und FAZ haben über den berichtet. Ich meine, ich vermute mal, wenn er mit so einer selbstgebauten Rakete in die Stratosphäre oder ich weiß nicht, wie hoch geflogen wäre, wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er heile und ganz zurückgekommen wäre, keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall hat er das Geld eingesammelt, soweit ich weiß, und die Rakete ist, glaube ich, nicht geflogen und hat keine Fotos gemacht. Solche Geschichten sind natürlich ein bisschen peinlich. Das ist das offensichtlichste Problem. Aber das, ne? Das ist ein bisschen peinlich. Wenn Leute, die überhaupt keine Ahnung von Physik haben, auf einmal anfangen, über Physik zu reden, und wenn man dann ins Detail geht, dann merkt man, das ist nicht so, ne? Das ist ein bisschen peinlich. Und flache Erde ist besonders peinlich, weil schon vor Aristoteles hatten die Griechen herausgefunden, dass die Erde eine Kugel ist. Eratosthenes hatte den Äquatorumkreis auf 41.000 irgendwas Kilometer berechnet, also Stadien umgerechnet dann 41.000 noch was Kilometer, 41.750 Kilometer. Der tatsächliche Radius vom Äquator ist 40.075 Kilometer. Also der hat sich um 1.000 Kilometer vertan mit einem Gnomon, das ist ungefähr sowas wie eine Sonnenkugel. Auf Wikipedia kann man das nachgucken, wie man das, also wie, nicht, wie eine Sonnenuhr. Also der hat mit Schattenberechnungen, die in ein Loch fallen, hat er es geschafft, den Umkreis der Erde zu nennen. Das ist schlau. Der Typ hatte, ne, eine Menge Gehirnzellen, die sehr gut funktioniert haben. Der hatte keinen Computer, der hatte kein Google Maps, der hatte keine Flugzeuge, keine Satelliten, kein GPS. Respekt, ne? Das ist was anderes, als wenn Kevin kommt und sagt, hey, ich habe da auf YouTube ein Video gesehen und so. Ne? Das kann man überhaupt nicht vergleichen. So, ne? Und die Leute wussten, Eratosthenes, warte, wann hat er gelebt? Ich habe es vergessen. Ich glaube 400, 300 vor Christus, 200, irgendwie so. Damals wusste man das schon. Oder die Griechen wussten das zumindest. Ne? Und das Problem, das ist eins der offensichtlichen Probleme mit diesen Theorien. Es gibt ja eine Menge YouTube-Videos und die Leute kommen dann auch immer, ja, du musst dieses Video gucken. Und ich habe eine Menge von diesen Videos geguckt und ich fand ein paar Sachen interessant. Ne? Und ich habe dann versucht, das war so vor 3 oder 4 Jahren, ich habe dann mal versucht, die wirklich, die Quellen, manchmal sind da, das sind ja so Quellen, woher hat man das, ne? Oder dann hat man da irgendwelche sumerischen Keilschriften und dann steht im YouTube-Video, ja, das Wort bedeutet das und das. Und dann geht mal wirklich, forscht mal wirklich nach, stimmt das denn? Und dann wird es auf einmal sehr schwierig. Ne? Weil meistens funktionieren diese Theorien so, man hat irgendetwas, was komisch ist, oder es gibt irgendeinen Vorfall, da sind Dinge, die sind nicht klar, da sind Lücken. Und dann füllt man diese Lücken mit Erklärungen oder Vermutungen, die man natürlich letztendlich nicht wirklich beweisen kann. Man hat für diese Vermutung so ein paar Indizien, aber letztendlich beweisen kann man das nicht. Und das Ganze ist dann sehr suggestiv aufgebaut. Du kriegst eine Erklärung, die macht Sinn, du weißt aber gar nicht, ob es nicht noch 20 andere Erklärungen gibt, die auch Sinn machen würden. Und das verwechseln gerade, ich merke das gerade bei Schülern oder so. Schüler nehmen gerne die erstbeste Erklärung, die sie selber nachvollziehen können, die ihnen Sinn macht, die glauben sie. Ob sie richtig ist oder falsch, das ist erstmal keine Rolle. Sie können sich auch gar nicht vorstellen, dass es vielleicht noch eine andere Erklärung gibt, die diese Lücken genauso füllt. Ne? Und wenn man dann 2 oder 3 Erklärungen hat und eine ist komplizierter, die meisten Leute tendieren natürlich zu der einfachen. Ne? Das hat man ja bei Galileo Galilei, Kepler und so hat man das gesehen, als sie nachweisen wollten, dass dass die Erde sich nicht um die Sonne dreht, sondern umgekehrt, ne, und sowas alles. Es war für die Leute einfacher zu glauben, dass die Sonne sich um die Erde dreht, dass die Sonne sich um die Erde dreht und die Erde im Mittelpunkt ist. So, genau. Ja, aber das sind die einfachen Probleme. Ne? Also dass es peinlich ist oder dass es ja, ne, dass es manchmal so die Videos alle sehr suggestiv sind und so, aber es gibt ernstere Probleme. Ja? Was mir aufgefallen ist, den Leuten, gerade auf Facebook, da trifft man unglaublich viele solche Leute, die überzeugt sind. Leute, die darauf richtig abfahren, ist mir aufgefallen, die sind so eingenommen von diesem Thema, dass sie fast nichts über anderes mehr reden können. Und dass sie in jedem Gespräch und in jeder Gruppe, in der man spricht, kommen sie immer auf dieses eine Thema, ne, auf irgendwelche Verschwörungstheorien und so. Und da habe ich mich gefragt, so, warum ist das so? Warum haben die Leute so einen missionarischen Eifer oder so? Warum sind sie so begeistert davon? Okay, die Begeisterung kann ich zum Teil erklären, ne, wenn man an Aliens glaubt, dann wird das natürlich ein bisschen interessanter. Das ist dann so ein bisschen Science-Fiction und Fantasy und sowas alles. Ne? Klar, das ist spannender, da tut sich eine neue Welt auf. So. Ne? Okay. Aber warum haben sie so einen missionarischen Eifer, andere Leute zu bekehren? Und in den Foren habe ich das gesehen. Ne? Leute, die fest von solchen Theorien überzeugt sind oder die das als Grundlage ihres Weltbilds machen, die teilen die Menschen genau in 2 Gruppen ein. Ne? In Wissende und in dumme Schafe, die einfach nur den Massen folgen oder die verführt sind und so. Ne? Und das kennen wir ja so ein bisschen, dieses Einteilen so in wir und die anderen. Ne? Das ist so ein Kennzeichen, so wir sind die Erleuchteten, wir sind die, die wissen. Das gibt es im Christentum ja auch so. Ne? Wir sind die wahren Christen, wir haben wirklich den Heiligen Geist, die anderen haben den nur so ein bisschen oder gar nicht oder so. Ne? Das ist so, ne? Da kommen wir zu den ernsteren Problemen. Dann, wenn Nicht-Christen das machen, das ist okay, habe ich überhaupt kein Problem damit, bitte. Aber ich habe ein Problem, aber ich habe bei Christen gemerkt, gibt auch viele Christen auf Facebook, die total Missionierungseifer haben und mir irgendwas von Illuminaten und Aliens erzählen wollen, ja, die sind mehr von diesem Zeug oder von diesen Theorien begeistert als von Christus. Und die reden mehr von Christus als mehr von irgendwelchen komischen oder verrückten Sachen, die man nicht beweisen kann, als von Christus. Ne? Was noch ein ernsteres Problem ist, gerade diese ganzen Verschwörungstheorien mit, ja, da sind so ein paar mächtige Leute, die ziehen die Fäden im Hintergrund, was ja durchaus sein kann, ne? Theorien dieser Art sind besonders fatal, weil sie fördern die Opfermentalität. Sie fördern Passivität, Apathie, Resignation. Und das ist bei Christen richtig fatal. Weil die Bibel sagt uns sehr klar, wie das Ende ausgehen wird. Die Bibel sagt uns sehr klar, dass Passivität und so, ne, Aufgeben, Resignation, das ist das Gegenteil von Glaube. Das ist etwas, was wir gar nicht machen sollen. Lest den Hebräerbrief, ja, oder schaut euch Lot in Sodom an oder den Hohepriester Eli, ne, wo Samuel zu ihm kommt und Gott warnt ihn durch Propheten, er macht gar nichts so, ja, Gottes Wille geschehe. Und so. Das ist richtig ein Problem. Viele dieser Leute sind dann so, das sind meine Beobachtungen, vor allem, diese Beobachtung habe ich vor allem aus dem Internet. Ne? Viele dieser Leute sind so, ja, wir können eh nichts machen. Da sind irgendwelche mächtigen Menschen und die beherrschen uns und die steuern uns und wir können uns vielleicht nur maximal irgendwie einen Bunker bauen und einen Keller verkriechen, auf das Ende warten oder so, irgendwie flüchten. So. Und das geht gar nicht, Leute. Ne? So eine Passivität. Wir sind Christen. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Ja? Egal, ob da irgendwelche Leute die Welt beherrschen oder nicht. Ne? Und es gibt mit Sicherheit mächtige Leute. Ne? Ich glaube nicht, dass das irgendwelche Echsen sind oder so. Dann, ja? Das sind wahrscheinlich eher Leute, Konzernchefs oder so, die wirklich die Macht haben, mit ihren Konzernen zu entscheiden, wie viel Trinkwasser hole ich denn aus Afrika raus und wie setze ich denn die Medikamentenpreise für AIDS oder sowas an oder ne, solche Sachen. So. Das ist, aber es ist egal. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Ich bin kein Opfer als Christ. Ne, auf keinen Fall. Und viele dieser Theorien, die werten das Böse auf und gestehen dem Bösen oder dem Teufel oder wen auch immer oder den Menschen, ja, gestehen dem viel mehr Macht zu, als Gott ihnen eigentlich gibt. Wenn wir annehmen, dass solche New World Order, also solche Illuminaten, solche Weltordnung, solche neue Weltordnung oder solche Verschwörungstheorien, wenn wir annehmen, einfach mal neutral annehmen, dass die wahr wären, selbst dann als Christ wissen wir, das können die nur, weil Gott es denen für einen Zeitraum zugesteht. Der Teufel konnte Hiob nur belästigen, weil Gott es ihm für einen Zeitraum zugestanden hat. Und selbst da gab es Beschränkungen. Die Assyrer, die konnten bei Israel einfallen, nur deswegen, weil Gott gesagt hat, ihr seid jetzt die Zuchtrute, aber ihr habt auch einen Rahmen bis hierhin und nicht weiter. Und wenn ihr den überschreitet, fällt das Gericht auf euch zurück. Ne? Selbst wenn, ist immer noch Gott der Allmächtige. Ja? Warum nehmen Leute, die von sowas total begeistert sind, warum nehmen sie denn diese Peinlichkeiten oder vielleicht sogar, zum Beispiel, ich habe gehört von, ne, ich weiß von einer Person, die kennt ihr, die ist nicht aus eurem, kennt ihr nicht, ne, die kann nicht mehr, da hat mir ein Freund von mir, der ist mit der verwandt, die kann nicht mehr in Familienfeiern eingeladen werden. Weil sie, sofort geht es nur noch da los und es eskaliert immer, ne. Die fängt dann an mit irgendwelchen Theorien und all sowas und so. Das fing übrigens an mit kein Weihnachtsbaum und so, ne, der Klassiker. Dann ne, wurde diese Person wurde zu Weihnachten eingeladen und dann hat sie komplett für alle Kinder und alle von Weihnachten zerstört, weil sie da anfing rumzuprägen, ihr dürft alle keinen Weihnachten haben und Weihnachtsbaum haben und so weiter und so. Und das ist wurde immer, ne, da kam immer mehr dazu, so die kann nicht mehr eingeladen werden zu Familienfeiern. Warum nimmt die Person sowas in Kauf? Ne? Welche Kraft steckt eigentlich dahinter? Das bringt uns zum eigentlichen Problem. Ja? Hinter diesen Theorien steckt eine Kraft, egal ob die wahr oder falsch sind, die Menschen in den Bann zieht, die sie so fasziniert. Ja? Und es ist mehr als einfach nur ein Gedankengebäude, was Lücken erklärt. Ja? Und das eigentlich und das haben dieses gleiche Problem oder diese Kraft, die wird in der Bibel beschrieben oder da wird in der Bibel ziemlich viel drüber geredet. Ja? Zum Beispiel, das ist eine Irrlehre oder die allererste Irrlehre, mit der die Apostel besonders zu kämpfen hatten und auf die viele, ab und zu sogar explizit, aber auch implizit Bezug nehmen in den Schriften. Paulus zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 20, da schreibt Paulus an Timotheus, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Wer weiß, welches griechische Wort hier für Erkenntnis? Nein, nicht Fabeln. Ich glaube, Geschwätz oder so kann man mit Fabeln übersetzen, kann sein. Die Stelle mit Fabeln ist auch in Timotheus, aber woanders. Vermeide die Widersprüche der sogenannten Erkenntnis. Das Wort für Erkenntnis heißt Gnosis. Und es gab zu der Zeit der ersten Christen, vielleicht auch so ein bisschen vorher schon, die Forschung ist sich da nicht ganz einig, gab es diese Irrlehre der Gnosis oder die Gnostiker, Gnostizismus. Ja, vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört. Das ist das Griech. Das Wort wird übersetzt mit Erkenntnis oder vielleicht, man kann es auch mit Wissen übersetzen, aber es ist weniger jetzt irgendwie ein intellektuelles Wissen gemeint. Ja? Erkenntnis heißt das Wort. Und die Gnosis, die fing eigentlich als Geheimlehre an. Das ist auch in der Forschung ist das auch nicht ganz klar, aber so ein bisschen aus den griechischen Mysterienkulten, wem das was sagt, ist da reingekommen. Ganz viel, diese Gnosis hat am besten funktioniert oder am meisten hat sie aufgeblüht auf dem Christentum. Es gibt auch gnostischen Islam und andere, die Gnosis hat auch in anderen Religionen, sage ich mal, Fuß gefasst. Ich vergleiche das so ein bisschen, es ist wie so eine parasitäre Irrlehre. Die passt zu sehr vielen Religionen. Ja. Und die Gnosis ist diese Irrlehre der Gnosis. In der Gnosis ist Wissen oder Erkenntnis das Mittel der Erlösung. Also du musst das richtige Wissen haben, um erlöst zu werden, um voranzukommen. Das ist so der Hauptkern. Ne? Und in der Gnosis hat nicht jeder das Wissen, nicht jeder hat die Erkenntnis, sondern nur die Eingeweihten, nur die Wissenden, nur die Eliten, nur bestimmte Leute, nicht jeder. Ja? Diese alte Irrlehre der Gnosis, die ganze Geschichte oder die ganze Irrlehre geht im Kurzen so: Gott ist eigentlich Geist und materielos. Und aus Gott sind dann verschiedene Geister hervorgegangen. Je weiter die sich von Gott entfernt haben, umso mehr sind diese Geister irgendwie zu Materie geworden. Daraus sind dann Menschen, Dämonen und alles Mögliche entstanden. Und alles, was Geist ist, ist gut. Alles, was Materie ist, Fleisch, Körper, handfest zum Anfassen, ist schlecht. Das finden wir schon so ein bisschen bei Plato und so. Diese Irrlehre hat sich im Grunde überall ein bisschen bedient. Ne? Alles Wissen ist direkt von Gott, beziehungsweise Wissen wird teilweise mit Gott gleichgesetzt. Ja? In der Gnosis, bei den Gnostikern, bei den ersten Christen, Jesus ist auch nicht ins Fleisch gekommen. Da werden wir gleich noch drüber reden. Ne? Deswegen schreibt Johannes ja diesen einen Vers als Trennlinie. Da ist Jesus und bei vielen Gnostikern ist Jesus und der Teufel, das ist auch im Grunde, die sind die gleichwertig. Die sind beide von dem einen Gott rausgekommen. Bei den klassischen Gnostikern ist der Gott des Alten Testaments eigentlich der Teufel und der Gott des Neuen Testaments ist dann Jesus so. Das ist die Irrlehre, mit der die Apostel sehr viel zu kämpfen hatten. Und man findet das bis heute. Man findet das in den Schriften von Carl Gustav Jung zum Beispiel. Man findet das in Star Wars. Dunkle Seite der Macht, die gute Seite der Macht, aber keine von den beiden Seiten ist stärker, die sind beide gleich. Das findet man, also diese Grundsätze, die Gnosis als eigenständige Irrlehre für sich, die gibt es heute fast gar nicht mehr, oder nur noch in ganz kleinen Zirkeln. Die letzten großen Gruppen, wirklich großen Gruppen, das waren die Templer, die Katharer oder so, die wurden dann von der katholischen Kirche verfolgt. Heute gibt es da nur noch kleine Gruppen, die Rosenkreuzer zum Beispiel, das ist so eine klassisch-gnostische Sekte oder Gruppierung. Ne? Aber diese Merkmale der Gnosis, die findet man überall. Die findet man im New Age, im Yin und Yang. Die findet man zum Beispiel bei Star Wars, hat die sehr gut adaptiert. Ne? Die findet man bei einigen Psychologen, Philosophen wieder. Die findet man auch in einigen christlichen Randgruppen wieder. Ja? Zum Beispiel gibt es Christen, die sagen so Sprüche wie, mein Körper ist überhaupt nicht wichtig. Das ist ja nur Fleisch. Aber alles, was geistlich ist, das ist richtig wichtig. Das ist so ein klassisches Merkmal. Nur Betonung nur auf das Geistliche und das, was hier und jetzt ist, ist nicht wichtig. Das ist klassische gnostische Lehre. Und wir werden gleich noch sehen, dass es im Christentum ist das eben nicht so. Ne? Und das hat ja den Anschein, solche Leute haben ja den Anschein, als besonders geistlich zu sein. Ne? Wenn ich meinen Körper nicht pflege und das ist alles nicht wichtig, sondern ich muss nur auf die geistlichen Dinge mich konzentrieren und sowas. Ja? Und man kann auch gut verstehen, warum das gerade im Christentum, ja, also die Gnosis ist so ein, wie so ein Parasit, der, wie so ja, eine hübsche Pflanze, die aber parasitär auf dem Baum des Christentums gewachsen ist. Man kann das leicht verstehen, warum die gerade im Christentum so erfolgreich ist bis heute. Weil wir haben im Christentum Licht versus Finsternis, das sind so, Licht und Finsternis sind so klassische gnostische Begriffe eigentlich, die, ne, man hat da alte Schriften gefunden, da geht es die ganze Zeit gut, hell gegen dunkel, Licht gegen Finsternis, Fleisch gegen Geist, solche Begriffe, ne, wie, also das, was zum Beispiel Johannes schreibt vom Licht, das in die Finsternis kam im Johannesevangelium, das findet man fast so auch in den gnostischen Schriften oder wenn Paulus von Fleisch und Geist schreibt, im Römerbrief zum Beispiel, und Paulus meint, im Römerbrief meint er mit dem Fleisch ja unsere sündige Natur, ne? Also etwas Schlechtes, meint Paulus, das passt auf den ersten Blick. Warum die Gnosis auch im Christentum so gut funktioniert, ist, weil Erkenntnis hat im Christentum ja einen sehr hohen Stellenwert. Ihr kennt ja den Vers, ohne Erkenntnis geht das Volk zugrunde. Wo steht der? Amos oder Habakkuk? Vergessen. Ne? Ohne Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Ne? Und wie sollen sie errettet werden, wenn ihnen keiner das Wort predigt, wenn sie die Bibel nicht lesen und sowas alles. Ne? Erkenntnis hat einen richtig hohen Stellenwert im Christentum. Viel mehr als im Buddhismus oder in anderen Religionen. Ja? Das ist natürlich, und Erkenntnis hat in der Gnosis natürlich noch einen viel höheren, nämlich den allerhöchsten Stellenwert. Im Christentum hat Erkenntnis einen sehr hohen Stellenwert, aber nicht den höchsten. Ja? Wir haben ein paar Gegensätze im Christentum. Wir haben nicht diesen Dualismus, heißt das Fachwort. Wir haben nicht dieses dunkle Seite der Macht und böse Seite der Macht und beide sind gleichwertig. Nein, die Bibel sagt ganz klar, das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Ja? Der Teufel ist nur ein Engel, der ist kein göttliches Wesen. Aber Christus ist Gottes Sohn, Fleisch geworden, und er ist aber wirklich Gott, der ist stärker als der Engel. Wir lesen in der Bibel keinen einzigen Kampf zwischen, sage ich mal so, wirklichen Kampf zwischen Gott und Engel, zwischen Teufel und Gott. Wir lesen von dem Kampf mit Michael und dem Teufel. Aber wenn Gott kommt, dann kämpft er nicht mit dem Engel, ne? Zum Beispiel in Offenbarung, wo dann das Wort kommt, er wird ihn töten mit dem Hauch eines Mundes. Das ist kein fairer Kampf, ne? Es ist nicht wirklich ein, ne? Jesus ist stärker als der Teufel und Jesus hat den Teufel besiegt. Das ist in der Gnosis nicht so der Fall, ja. Und wir haben auch im Christentum ja keine Selbsterlösung. Nicht das richtige Wissen erlöst mich, sondern der Glaube an eine Person. Und jeder, egal wie wenig du Gehirnzellen du hast, wenn du mit dem, was du hast, an Christus glaubst, wirst du gerettet. Ob du das alles verstehst oder nicht, ist völlig egal. Ja? Natürlich ermutigt die Bibel, das zu verstehen. Ne? Es ist eine Ehre des Königs, ist es, die Geheimnisse zu erforschen und so. Da gibt es eine Menge Verse. Ja? Aber Christentum ist nicht von Bildung abhängig. Christentum ist nicht von deiner Intelligenz abhängig. Sondern Christentum hängt nur davon ab, ob du an eine Person glaubst. In der Gnosis ist es anders. Da ist es davon abhängig, ob du das richtige Wissen hast. Man kann das auch christlicher formulieren, ob du die richtige Lehre, die richtige Erkenntnis hast. So werden wir nachher noch genauer gucken. Im Christentum ist Materie gut und wichtig. Jesus ist ins Fleisch gekommen. Und im Johannesbrief, da gibt es diesen Vers, 1. Johannes 4, ist einer der wichtigsten Verse. Und ich glaube, in jeder Bibel oder in jedem Kommentar steht, dass Johannes das abgeschrieben hat, um sich von der Gnosis abzugrenzen, ne? Um sich von dieser Irrlehre abzugrenzen. Da heißt es zum Beispiel, Geliebte, 1. Johannes 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ne? Jetzt kommt das Testverfahren. Jetzt kommt das, womit ihr überprüfen könnt. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, dass Jesus Christus das Wort Gottes Materie, Fleisch geworden ist, dass er anfassbar geworden ist, dass der real sich hier auf der Erde verkörpert hat. Jeder, der das bekennt, der ist aus Gott. Jeder Geist, der nicht bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt ist er schon in der Welt. Ja? So ein Gnostiker der damaligen Zeit, Das wissen wir aus den Schriften, die wir von da gefunden haben. Da gibt es so Nag Hammurabi, wenn ihr das googelt, findet, ne, da hat man relativ spät erst, aber hat man Originalschriften von so gnostischen Gruppierungen gefunden. Die würden niemals zugeben, dass Christus Jesus ins Fleisch gekommen ist. Das war die Trennlinie für die. Heute weiß natürlich jeder Christ, heute haben wir die Bibel, diese Verse hatten die ja damals so nicht, ne, waren erst im Entstehen, Johannes hat das geschrieben und das musste erst verteilt werden und anerkannt werden. Aber heute weiß natürlich jeder Christ, kennt diesen Vers, und wenn du irgendeinen Christen fragst, glaubst du, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, wird er natürlich, weiß er natürlich, was die richtige Antwort ist. Ja, ich glaube das, weil wenn ich jetzt Nein sage, dann habe ich ja den Geist des Antichristen, so, das sage ich ja nicht. Aber was bedeutet das, dass Christus ins Fleisch gekommen ist? Es bedeutet, dass Christus anfassbar ist, dass Christus wirklich real ist. Christus ist einmal ins Fleisch gekommen, als er in Bethlehem geboren wurde, dann ist er gestorben und auferfahren. Dann hat er den Heiligen Geist geschickt. Und wie kommt Christus jetzt ins Fleisch? In uns. Ja? Christus in uns, sagt Paulus, den Schatz in irdenen Gefäßen. Und wir fleischen jetzt Christus aus, sozusagen. Wir leben jetzt Christus, sodass er durch uns, dass unsere Hände das tun, was die Hände Jesus getan haben. Ja? Dass unser Mund das spricht. So, wir lassen Christus jetzt ins Fleisch kommen. Und überall, wo der Heilige Geist wirkt oder wo Gott Dinge tut, wo Gott zum Beispiel Menschen heilt oder wo Gott irgendwie eingreift, uns beschützt, bewahrt, da wird Christus real, da wird er anfassbar, da wird er spürbar, da merken die Leute, hier ist Christus wirklich da. Dein Reich komme wie im Himmel, so hier bei uns in Bielefeld auf Erden. Und Johannes sagt, jeder, der das leugnet, der hat ein Problem. Ja? Die Geister, die nicht von Gott sind, die leugnen das, dass Christus sich im Hier und Jetzt manifestiert, sichtbar wird. Dass er in meinem Alltag wirklich anfassbar da ist. Oder dass ich Christus im gewissen Sinne als Stellvertreter an Christi Stadt verkörpern kann. Ja? Das ist so gar nicht so, und da wird es schon viel, viel komplizierter. So, ne? Da gibt es eine Menge Christen, die sagen so, ja, Jesus ist jetzt da oben und so und wir glauben jetzt schön, aber sonst passiert hier nicht viel und muss auch nicht. Ne? Und später sind wir dann auch da oben und haben diesen Körper endlich weg und dann ist alles gut. Das geht so ein bisschen in diese gnostische Richtung. Ne? Und ich gebe noch ein paar weitere Beispiele für christlichen Gnostizismus oder für diese Beispiele gnostischer Irrwege. Ja. Ein gutes praktisches Beispiel, was ich sehr oft beobachtet habe, schon seit über 10 Jahren, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dieses Thema. Da gibt es ja Bücher zu. Ne? Dann steht hinten, dann liest man die, da werden die ganzen Stellen erklärt und am Ende steht dann so, ja, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wirst, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 87 und so weiter. Ne? So, und dann als neuer Christ liest man zum ersten Mal so ein Buch, macht alle 5 Schritte, nichts passiert. Okay, tja, hat irgendwie nicht funktioniert. Entweder ist die Lehre falsch, ne, ich werde dann ein dagegen, oder vielleicht habe ich das ja noch nicht ganz richtig verstanden, vielleicht muss ich ja noch ein Buch lesen. Okay, liest man noch ein Buch. Ne, da sind noch 4, 5 andere Schritte, die man vielleicht auch noch nicht gemacht hat. Dann macht man die Schritte auch noch, hat immer noch nicht funktioniert. Ja, ich brauche die richtige Lehre. Ja, dann kommt man, ich hatte diesen Gedanken früher sehr oft. Wenn was nicht sofort geklappt hat, habe ich gedacht, okay, ich habe das vielleicht nicht ganz verstanden. Ich habe nicht die richtige Lehre. Ich brauche mehr Information, damit das bei mir passiert. Das ist ein gnostischer Irrweg. Du brauchst nicht mehr Information oder das richtigere Verständnis. Du musst, deine Beziehung mit Christus, da ist irgendwo was faul. An deiner Stellung zu Christus, da musst du drauf gucken. Weil Jesus ist der, der mit Heiligen Geist erfüllt. Und Jesus hat Leute mit Heiligen Geist erfüllt, die überhaupt keine Ahnung hatten, was da mit ihnen passiert. Oder ne, bei Bekehrung auch. Es gibt Leute, die verstehen die Bekehrung und dann tun sie es. Aber wie viele von uns haben sich bekehrt und erst im Nachhinein verstanden, was da überhaupt passiert ist? Oder mit der Taufe erst im Nachhinein haben sie verstanden, was das alles auch noch beinhaltet und bedeutet. So, das sind die besten Beweise dafür, dass Erkenntnis nicht dass die Eingangstür ist in erster Linie. Ja? Die Eingangstür ist in erster Linie immer eine Person. Ich bin der Weg, ich bin die Tür, ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Ich verkörper das alles. Es ist eine Person und wir kommen zu der Person. Ja, wir sammeln nicht Infos über die Person. Infos über die Person sammeln ist nicht schlecht, ja, aber was hat den ersten Platz? Die Person? Was fasziniert mich mehr? Jesus oder die Lehre über Jesus? Jesus oder das Wissen? Jesus oder die Erkenntnis? Ja. Und Paulus schreibt ja über solche Christen, ne? Sie studieren immer mehr oder über solche Menschen lesen immer mehr und kommen doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Warum nicht? Weil wenn wir Erkenntnis mit der Person Christus vertauschen, sind wir in einer Sackgasse. Noch schlimmer als bei diesem Thema mit dem Heiligen Geist ist es mit Befreiungsdienst. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir unsere ersten Erfahrungen auf diesem Thema hatten, hatte keiner von uns auch nur ein bisschen Ahnung über das Thema, geschweige denn irgendwelche Bücher studiert oder gelesen. Ne? Damals im CVM und so in den Häusern. Aber ich weiß, ich habe danach herausgefunden, es gibt eine Menge schräger Literatur zum Thema Befreiungsdienst. Es gibt sogar Bücher, wo irgendwelche alle Namen von Dämonen aufgelistet sind und nur wenn man sie beim Namen anspricht, dann verlassen sie die Person und sowas alles. Oh, wussten wir gar nicht. Hat auch anders funktioniert. Ja, das ist bei Befreiungsdienst, da gibt es die schlimmsten Bücher. Und Leute probieren das aus und es funktioniert nicht. Also muss ich noch mehr studieren und noch mehr lesen und noch mehr Lehre sammeln und noch mehr Lehre sammeln. Ne? Und irgendwann wird es richtig schräg. Und da gibt es wirklich auch Sachen, die auch wirklich also Praktiken oder Bücher, das ist auch wirklich gefährlich. Ja? Immer wenn es so ausartet, ne? In ganz spezielle Sonderpraktiken, Sonderlehren, dann müssen wir uns die Alarmglocken angehen. Weil genauso wie der uns mit dem Heiligen Geist erfüllt, die Person Jesus ist, ist der die Dämonen austreibt, ist auch Jesus und ja nicht wir. Das ist ja Christus in uns, aber nicht wir. Ja? Und wir machen das ja nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern mit der Kraft, die Gott uns verliehen hat. Und es ist Jesus. Und wenn Jesus das nicht macht, dann kann ich noch so viele Bücher lesen, das wird mir nicht weiterhelfen, aber ich muss zu Jesus gehen. Jesus, wo ist das Problem hier? Was ist, ja? Diesem Gebiet ist es echt traurig, was da, wie das eskaliert ist in bestimmten, gerade schon in der charismatischen Szene, die anderen, die trauen sich ja gar nicht ran an dieses Thema. Ne? Da gibt es wirklich, ich habe da wirklich ein paar Bücher gefunden, die sind echt gefährlich. Ja? Oder Christen, die halt alles vergeistlichen, ne? Materie, Fleisch, Körper, Haus, Auto, das ist alles unwichtig. Ne? Wir müssen den ganzen Tag nur beten. Ne? Nein, du musst auch die Löcher in deinen Socken manchmal stopfen. Und du musst auch einkaufen und du musst auch dein Zimmer aufräumen. Ja, so Sachen klingt nicht sehr geistlich, aber es gehört zum Leben dazu. Ja? Und das sind nicht nur weltliche Dinge. Ja? Wir sind Menschen, ganzheitliche Menschen, die Gott in diese Welt gestellt hat. Und wir können nicht über den Wolken schweben und nur irgendwie so hypergeistliche Sachen machen. Es ist immer besser, wenn ich gucke, wie ist meine Beziehung zu Jesus, wie ist meine Liebe, meine Begeisterung von Jesus, als wenn ich gucke, wie ist mein Wissen, wie viel Wissen habe ich. Ja? Das wird immer entscheidender sein. Ja? Wenn Wissen oder Erkenntnis mich mehr begeistert als Christus, dann bin ich auf diesem Weg, den diese Irrlehrer damals schon vor tausenden von Jahren gegangen sind. Und der ist alt, dieser Weg. Der ist alt, aber der funktioniert. Der hat damals die Leute abgezogen, der zieht heute die Leute ab. Ja? Und wenn wir jetzt zu Verschwörungstheorien, was hat das alles mit Verschwörungstheorien zu tun? Ja? Wir haben genau das Gleiche. Ich beobachte bei Leuten, die von Verschwörungstheorien begeistert sind, unabhängig davon, ne, ob die wahr oder falsch sind, da ist diese Begeisterung, du musst das wissen. Diese Einteilung der Leute in die Wissenden, in die Unwissenden. Ja? Da ist das Wissen entscheidend. Sie wollen, dass alle Leute das wissen. Aber das Wissen ist nicht entscheidend. Ob da irgendwelche Leute sich verschwören und da Weltkriege anzetteln oder nicht oder so. Hey, selbst wenn sie es machen, tun sie es nur, weil Gott es zulässt. Das Wissen ist nicht entscheidend. Ja. Aber ich sag's nochmal, wenn Erkenntnis, Wissen mich mehr begeistert als Christus, bin ich auf einem gnostischen Irrweg. Und das ist zum Beispiel, das habe ich bei allen Leuten, die so total fixiert auf Verschwörungstheorien sind, ist mit immer ist mir das immer aufgefallen. Es ist diese alte gnostische Verführung. Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Ich habe dieses Geheimwissen und wenn ich dir das sage, gehörst du auch dazu. Ja, das appelliert natürlich an unseren Stolz. Wir sind Teil von etwas Besonderem. Ja, wir wissen etwas, was andere nicht wissen. Wir haben die Dinge wirklich durchschaut. Alle anderen sind nur Schafe. Ne? Die leben noch so, die checken das nicht so ganz. Das ist die alte gnostische Verführung, vor der Paulus gewarnt hat, gegen die Johannes geschrieben hat und mit denen sich die Kirchenväter auch lange rumgeschlagen haben. Ja? Und jetzt zum Ende. Die Bibel spricht ganz explizit von einer Verschwörungstheorie. Die schauen wir uns einmal kurz an. Die ist sogar wahr, weil Gott das sagt. Ja? Die ist wahr. Die steht in Psalm 2. Das ist so, das ist die einzige Verschwörungstheorie, die man nicht glauben muss, sondern die wirklich, auf die man sich verlassen kann. Ja, das ist Psalm 2 und da steht, da heißt es in Vers 1, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Oh, das ist eine komische Übersetzung, warte, ich brauche eine vernünftige. Da heißt es in Psalm 2, warum toben die Heiden, warum ersinnen die Völker Nichtiges, warum denken sie sich nutzlose Sachen aus? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden, verschwören sich. Ja, kann man da auch übersetzen. Gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, gegen Christus. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist die Verschwörung. Lasst uns die Grenzen, die Gott uns gegeben hat, die Banden, die Fesseln. Und Gott hat jeder Nation Grenzen gesetzt, Gott hat Menschen Grenzen gesetzt. Ja, Gott setzt den Politikern, Gott setzt den Leuten, die Macht haben, den Königen, Gott setzt ihnen Grenzen. Gott setzt uns Grenzen. Ich habe ja darüber gepredigt, ne, bei Begrenzungen. So, jeder hat Dinge, da weiß er, hier hört meine Macht auf. Ja. Und das ist die älteste Verschwörungstheorie. Ja. Wir haben das beim Turmbau zu Babel gesehen. Wir wollen diesen Turm bauen, damit wir eins sind, damit wir alles machen können, was wir wollen. Ja, das ist die Demonstration, dass wir lassen uns nicht von Gott einschränken. Das ist die Verschwörungstheorie, die wahr ist. Ja. Völker, Nationen, mächtige Menschen, individuelle Menschen haben ein Problem mit den Beschränkungen, mit den Geboten, mit den Gesetzen, die Gott ihnen auferlegt, mit den Regeln, die Gott festgelegt hat. Und wir wollen die von uns werfen. Ne? So, eine der fiesesten Regeln, die Gott uns gegeben hat, ist Lichtgeschwindigkeit. So, ne? Irgendwie Materie schneller als Lichtgeschwindigkeit beschleunigen geht halt nicht. Ne? Doof aber auch. Ne? Können wir die ganzen Aliens nicht finden, die sich irgendwo anders verstecken. Weil wir alle tot sind, bevor wir da ankommen. Ne? Und diese Verschwörungstheorie, Gottes Reaktion darauf, ihr kennt die Vers bestimmt, ja, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Ja? Jeder Mensch, der die Faust gegen Gott schüttelt oder der sich gegen Gott auflehnt, ne? Natürlich schütteln wir, wenn wir Christen sind, machen wir das nicht so demonstrativ, sondern versuchen wir das vielleicht durch Manipulation oder durch solche anderen Sachen, versuchen wir Gottes Begrenzungen von uns zu werfen. Ne? Du bringst Gott zum Lachen. Ja? Der Herr im Himmel thront, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie, denn er wird zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und das ist, Zion ist auch die Gemeinde. Ja? Christus thront in der Gemeinde, hoffentlich bei uns. Er thront oft in dem Lobpreis, er thront in den Herzen von uns, er wohnt in uns. Dort hat Gott ihn eingesetzt. Ja? Und mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, fordere von mir und ich will dir Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Und ich habe darüber, über die Verse aus Daniel und aus Offenbarung gepredigt, wo wir Christen, wo wir Überwinder den Teufel und seine Engel richten werden, wo wir herrschen werden. Ja, das, liebe Leute, dieser Verschwörungstheorie dürft ihr ein Teil sein. Ja, wir werden später den Teufel und seine Leute richten. Das sagt Gott in Daniel ganz klar. Ja. Da brauchen wir keine Angst haben. Da brauchen wir keine Angst vor mächtigen Leuten oder sowas haben. Ja. Gott im Himmel oder vor irgendwelchen Aliens oder sonst was. Wer auch immer da kommt, völlig egal. Wir werden sie nachher richten. Wenn wir bis zum Ende ausharren, ja, werden sie richten. Und wir fordern, In Psalm 2, Vers 8, da heißt es, fordere von mir, ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Ende der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das Krasse an dieser eiserne Stab-Metapher, dieser eiserne Stab, mit dem man über Nationen regiert und sie sozusagen züchtigt oder so, die gibt es auch in Offenbarung mehrmals und gleich am Anfang. Und jetzt achtet mal, und hier ist es natürlich von dem Gesalbten. Ne? Hier in Psalm 2 heißt es, der Gesalbte, Christus wird die Nation mit eisernem Stab richten. Aber jetzt passt mal genau auf, was in diesem Sendschreiben hier steht. Moment. Ich weiche jetzt leicht von meiner Vorbereitung ab. Das muss ich erst die Stelle suchen. Genau, das ist in Offenbarung 2. An die Gemeinde zu Thyatira. Jede der sieben Gemeinden hat ja eine spezielle Verheißung von Gott bekommen. Die Verheißung an die Gemeinde, an die Christen in Thyatira ist, Offenbarung 2, 26, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Das sagt Jesus. Hier in Psalm 2 hat Jesus das von seinem Vater empfangen, diese Vollmacht über Nationen zu richten. Und Jesus sagt zu uns, wer überwindet bis ans Ende, dem werde ich die gleiche Vollmacht geben, über Nationen zu richten mit eisernem Stab. Ja? Dann ist es egal, ob da irgendwo unten in der Erde oder im Universum irgendwelche komischen Aliens rumfliegen oder ob irgendwelche Politiker sich verschwören oder uns alle verdummen wollen oder sonst irgendwas oder Zeug in die Luft spritzen, damit wir alle blöd werden oder sonst irgendwas. All diese ganzen Theorien, ja, das ist alles egal. Wir werden richten. Ja, wir haben die gleiche Vollmacht mit Christus. Und nicht das Wissen errettet uns, ja, sondern die Person Jesus Christus errettet uns. Amen. Einen letzten Vers noch. Ja. In Offenbarung 21, 1 bis 5. Ich habe in der allerersten Gottesdienst darüber gepredigt. Ne. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Siehe, ich mache alles neu. Das neue Jerusalem, ne, was auf die Erde kommt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und in 1. Korinther 15 lesen wir, dass wir neue Körper kriegen. So, Gott mag Materie. Ja. Gott hat Materie sogar erfunden. Gott macht Materie lebendig. Gott mag Materie, dass er einen neuen Himmel, diese Vorstellung, dass wir irgendwie auf der Wolke da komische Geister sind, ohne Form, ohne Körper und irgendwie, keine Ahnung, nichts zu tun haben, ist nicht in der Bibel. Ja? In der Bibel haben wir Körper, wir laufen über Straßen, wir haben was zu tun. Es ist ein wirkliches, echtes Leben. Gott mag Materie. Hütet euch vor diesem Vergeistlichen. Okay? Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, nachdem wir die Nationen mit eisernem Stab gerichtet haben. Amen.